In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt vom Heiligen Geist vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt 40 Tage lang und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts, als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, allein sollst du dich niederwerfen und ihm dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben: Seinen Engeln befiehlt er, deinetwegen dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete Jesus: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, selten war eine Zeit der Umkehr so nötig wie jetzt. Dies mögen wohl Menschen vieler Zeiten in Momenten der Krise so empfunden haben. Die meisten von uns können ihm dem heute zustimmen. Mich auf jeden Fall treibt der Gedanke angesichts der grausamen Ereignisse der letzten Zeit um. Eine vielleicht fragile und doch existierende Ordnung wurde grundlegend erschüttert. Und da können wir Parallelen ziehen im Krieg in der Ukraine, aber auch in den Wirren unserer Kirche. Gewohntes ist aus der Bahn geraten, eine tiefe Verunsicherung spürbar. Zu den Erschütterungen der Pandemie und der Kirchenkrise, als wäre dies nicht schon genug, ist der Krieg hinzugekommen. Dies gibt dieser Fastenzeit ein anderes Gesicht, eine andere Dringlichkeit und Bedeutung. Umkehr und Fasten können nicht nur Übungen der Askese und Frömmigkeit bleiben. Sie sind nicht nur geistliche Fitmacher. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen heute in der SZ gelesen hat oder die letzten Tage, da hieß es, auch Fastenspeisen können gut schmecken. Es kann nicht nur darum gehen, ein bisschen zu tun, sondern Fasten, Umkehr, Frömmigkeit, Glauben sind eingebunden in die Gestaltung unserer Kirche und unserer Gesellschaft. Dies betrifft alle Ebenen, die Organisation, aber auch jeden von uns. Und beides werde ich versuchen, heute mit zu nennen in dieser Auslegung der Schrift. Wir stehen vor der Frage nach Ordnung und Unordnung, die Frage nach der Erschütterung und dem Umgang damit und der Frage auch, wie das mit dem eigenen Innersten zusammenhängt. Wie stehe ich dazu? Woran kann ich mich ausrichten? Was bedeutet Umkehr, Umkehr der Kirche angesichts dieser Realitäten? Zunächst einmal, Umkehr ist kein Zurück. Das Wort Umkehr finde ich eben deswegen schwierig, weil es doch suggeriert, irgendwie einen festen Punkt, zu dem es hingehen, zurückgehen kann oder soll. Wir haben uns verfahren und stellen das Navi ein und das sagt, bitte wenden. Schön wär's. Diese festen Punkte oder ein klares Zurück gibt es in vielen Situationen unserer Zeit nicht. Manche wünschen sich vielleicht eine Wiederbelebung der Kirche, die Rückkehr des Glaubens in unsere Zeit. Doch die Veränderung auch angesichts der religiösen Selbstbestimmung lässt sich nicht aufhalten. Nicht die Menschen müssen sich ändern, sondern die Art und Weise, wie der Glaube zu ihnen kommt. Die Konsequenzen der Missbrauchsskandale sind nicht zurückzudrehen, sie sind nicht auch einfach auszudiskutieren und sie sind nicht wieder gut zu machen. was hier ans Licht kam, verlangt danach, sich neu auszurichten. Weder Gesellschaft noch Kirche können zurück zu einem idealisierten Punkt vermeintlicher Gleichförmigkeit oder Sicherheit oder Eindeutigkeit. Und das Evangelium ist kein Rezeptbuch, sondern es orientiert dahingehend, Situationen, Erschütterungen, aber auch Hoffnungen aus dem Glauben heraus zu klären und zu gestalten. Dazu gehört aber, diese Punkte der Erschütterung ernst zu nehmen, nicht oberflächlich zu behandeln, vielmehr nach der eigenen Klarheit und der eigenen Position neu zu suchen. Daher als zweites: Umkehr ist ein grundsätzlicher Klärungsprozess in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und unter diesem Vorzeichen möchte ich, und es lohnt sich, den Bibeltext des heutigen Evangeliums anzuschauen, die Versuchung Jesu in der Wüste. Sie ist ein archetypisches, monumentales Bild, eine große Geschichte und vielleicht vielfach verfilmt und in Kunstwerken verewigt. Und sie erscheint dabei vielleicht, auf jeden Fall mir, manchmal etwas stilisiert und ein wenig weit weg. Wo komme ich da vor? Bei näherem Hinsehen aber ist sie gleichzeitig reduziert auf wesentliche Fragen, wie wir als Menschen unser Leben ausrichten können im Angesichts von Anfragen, Krisen und Erschütterungen. In den Versuchungen in der Wüste hat Jesus nämlich genau das erlebt und durchlebt. Er hat sich den Widersprüchlichkeiten, den Kräften in und außer sich gestellt. Jesus geht aus der fruchtbaren Jordan-Gegend, ein Bild für das blühende Leben oder vielleicht auch für den Alltag, in die Wüste. Die Wüste ist Projektionsfläche für vieles. Manchmal idealisiert, romantisiert. Sie ist aber auch ein Symbol für Nacktheit, für extreme Erfahrungen der Hitze oder Kälte. In der geistlichen Literatur ist sie ein Bild für die Selbsterfahrung, für das Krisenhafte im Leben, für Selbstüberschreitungen, das Innerste, aber auch für Gottes Nähe. Von drei Figuren ist in dieser Wüstenszene die Rede: von Jesus, vom Geist und vom Teufel. Der Text sagt, Jesus geht in die Wüste, in einigen Übersetzungen heißt es vom Geist geführt, andere Übersetzungen sagen voll von Heiligem Geist, wir haben heute gelesen erfüllt von Heiligem Geist. Der Geist oder die Geistkraft, wie das Hebräisch im Hebräischen weibliche Ruach auch übersetzt wird, bleibt dann aber im Hintergrund. Diese Rolle hat nicht viel Text, genauer gesagt gar keinen. Denn der Geist spricht interessanterweise nicht mit Jesus. Dennoch wird der Geistkraft die Führung zugesprochen, obwohl sie nicht als Akteurin auftritt und dem Teufel scheinbar die Bühne überlässt. Diese unhörbare Geistpräsenz steht für mich für die Stimme Gottes, die ein Mensch im Schweigen entdecken kann. Sie ist zu entdecken, wenn jemand in sich geht, an den Ort des Gewissens, an dem er, wie die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sagt, mit Gott allein ist. Diese Stimme kommt aber so erst einmal nicht vor. Der Teufel dagegen spricht viel. Er tritt sogar recht bibelfest auf, wenn er zu Jesus zum Beispiel sagt, wirf dich nur vom Tempelberg hinab, Gott wird seinen Engeln befehlen, dich auf ihren Händen zu tragen. Der Teufel, der Durcheinanderbringer, ist das personifizierte Prinzip der Zerstörung. Er verkörpert den Widerspruch zu Gott, die Trennung des Menschen von sich selbst und anderen. Er versucht hier, Jesus an wunden Punkten zu treffen, an dem, was ihn wirklich beschäftigt, bewegt, und zu verhindern, dass Jesus im eigenen Inneren zu dieser Stimme Gottes vorstoßen kann. Jesus, nach Klarheit suchend, findet sich wieder in eben diesem Durcheinander innerer Stimmen und Deutemöglichkeiten. In der Erzählung bleibt er dabei aber immer der Handelnde. Jesus ist das Subjekt der Geschichte. Er geht, er fastet, er hungert, er verhält sich zu dem, was ihn da herausfordert. Und dabei ist es die Menschlichkeit Jesu, die hier zentral ist. Und der Teufel, seltsamerweise, versucht nicht, die Göttlichkeit Jesus abzusprechen, sondern seine Menschlichkeit. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann, aber nicht, wenn du ein Mensch bist. In der Erzählung bleibt, Jesus ringt mit seinem Hunger, kein Wunder nach vielen Tagen der Entbehrung. Wie einfach wäre es doch, sich über diese Gesetze der Schöpfung zu erheben und eben aus Steinen Brot zu machen. Aber so befindet Jesus, es gibt andere Werte, die eben sein Menschsein ausmachen. Dann treibt ihn sein Wunsch um, etwas ausrichten zu können, der Wunsch nach Herrschaft, um das Reich Gottes aufzurichten, alle Reiche dieser Erde zu besitzen. Vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die eine besondere kirchliche Versuchung ist, im Namen des Guten sich Dinge zu bemächtigen. Alles könnte gut werden. Aber den Preis dafür will Jesus nicht zahlen, nämlich, wie der Teufel sagt, ihn anzubeten, den Falschen anzubeten und seine Seele dafür zu verkaufen. Und schließlich, in der dritten Szene, geht es um die Not, vertrauen zu können, im Leben getragen zu sein. Das, was man Kindern so gern vermitteln möchte. Wenn ich im Moment abends die Nachrichten schaue und die Bilder der Kinder sehe, die in Kiew in den U-Bahn-Metrostationen sitzen oder die an der Grenze so verloren ihren Eltern entgegenlaufen, da möchte man sagen, es kann dir nichts passieren, du bist behütet, alles wird gut. Ich will die Engel dich auf Händen tragen sehen. Unsere Not nach Vertrauen und Sicherheit. Jesus kennt diese Not wohl, sonst wäre sie hier kein Thema. Aber sie macht ihn nicht manipulierbar. All das, was hier beschrieben wird, sind menschliche Grundbedürfnisse, die wir eben sicher alle in der einen oder anderen Form kennen und teilen. Die Bedürfnisse nach Macht und Anerkennung, nach Vertrauen und nach Leben sind existenziell. Sie sind menschlich und sie sind mehr als legitim. Wir brauchen soziale Anerkennung, wir brauchen einen gewissen Grad an Selbstwirksamkeit und die Möglichkeit zu gestalten. Wir brauchen die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse, um uns entwickeln zu können und gut zu leben. Darauf haben alle Menschen ein Recht, besonders Menschen aus vulnerablen Gruppen, Menschen auf der Flucht oder junge Menschen in prekären Lebenssituationen. All sie brauchen Empowerment, Selbstbestimmung, Anerkennung und ein sicheres Leben. Versuchungen sind nie die Bedürfnisse selbst, sondern mögliche Irrwege, mit ihnen umzugehen und ihnen Abhilfe zu leisten. Und dies kann nur allzu leicht verwechselt werden. Auf jeden Fall versucht der Teufel in der Geschichte, diese Verwechslung herzustellen. Auch in der christlichen Tradition finden sich immer wieder starke Tendenzen, die Bedürfnisse, die Körperlichkeit des Menschen an sich als schlecht zu klassifizieren oder sich auf deren Beherrschung zu fixieren, anstatt darauf, sie produktiv zu gestalten. Oder auch Menschen und Gruppen zu einer Demut zu erziehen, die sie klein hält, in starken hierarchischen Gefügen. Das kirchliche Frauenbild ist auch hierauf immer noch und immer wieder zu prüfen. Das sind Arten der Verwirrung, da hat der Versucher gewonnen. Doch wie lässt sich Weg von Irrweg unterscheiden? Wo ist die Grenze, die rote Linie? Die Versuche des Teufels zielen eben darauf ab, Verwechslung und Verwirrung zu schaffen und rote Linien zu überschreiten. Und er tut das, indem er Jesus anspricht, als genüge es, nicht Mensch zu sein. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann gelten die Regeln des normalen Miteinanders nicht für dich. Oder auch wenn du Kirche bist, dann gilt für dich kein weltliches Recht. In der Überwindung der Menschlichkeit lösen sich scheinbar alle Probleme. Doch Jesus nimmt ihm das nicht ab, sondern er stellt sich seinen eigenen Wünschen und Grenzen. Eine andere Grenze wird überschritten, wenn Ansprüche maßlos werden. Teste es aus, geh über dich hinaus, spring vom Tempelberg hinab. Du kannst alles beherrschen. Du kannst vom Felsen herabspringen, du bist unbesiegbar. Eine weitere Grenzüberschreitung ist, wenn Gott für eigene Ziele vereinnahmt wird. Religiöse Argumentationsmuster werden dann missbraucht für den Eigennutz und für das Machtstreben. Andere werden diabolisiert und entwertet. Ich sage das ungern, aber als der russische Patriarch kürzlich sagte, als ich das gelesen habe, die westlichen Kräfte sind Kräfte des Bösen, hat mich das stark an solche Muster erinnert, religiöse Bilder für politische Zwecke zu vereinnahmen. Die Grenze wird überschritten, schließlich wenn ein Einzelner oder eine Gruppe auf der Ebene von Religion oder Nation beginnt, sich selbst zu verkapseln und zu isolieren. Du brauchst niemand, du bist dir allein genug. Jesus ist solchen inneren Bewegungen ausgesetzt. Er spürt die Versuchungen am eigenen Leib, er ringt um Klarheit. Das Faszinierende finde ich, er bleibt bei sich. Was heißt, dass er den Versuchen, ihn zu verwirren und den Versuchungen, den schnellen, einfachen Weg zu gehen, sich um jeden Preis zu nehmen, was ihm zusteht, nicht nachgibt. Und er bleibt eben nicht bei sich, im Sinne, dass er Gott als sein Gegenüber nicht aus den Augen verliert. Jesus weiß um seine Bedeutung in den Augen Gottes und kann deshalb seine eigene Begrenztheit und Menschlichkeit annehmen. Auf ihn verweist er, obwohl sich Gott zu entziehen scheint. Und er doch sagen könnte, warum lässt du mich allein? Warum hat der Geist hier keine laute Stimme? Warum kann ich dich nicht spüren? Hier liegt für mich der Schlüssel der Erzählung und auch der Schlüssel fürs Umkehren. Trotz allem offen zu bleiben für Gott und damit immer für den anderen. Umkehr ist kein Zurück, so habe ich eingangs gesagt und möchte den Satz weiterführen. Umkehr ist kein Zurück, sondern ein Aus sich heraus. Umkehr bedeutet, aus eigener Isolation und Verkapselung zu entkommen. Augustinus sprach vor Jahrhunderten, fast schon Jahrtausenden, von dem in sich gekrümmten Herzen und prägte damit ein starkes, allerdings negativ konnotiertes Bild. Das positive Bild hierzu ist das Herz, das sich dem anderen öffnet, zum anderen hinwendet. Und der Mensch ist nicht zu denken ohne diesen anderen, die Kirche auch nicht. Die größte Versuchung oder eine der größten Versuchungen ist sicher, dies zu vergessen. Auch wenn Jesus in der Wüste allein ist, versteht er sich nicht isoliert, sondern verwiesen auf Gott als Gegenüber. Wir sagen heute intersubjektiv oder interpersonal. Er ist sich nicht selbst genug, sondern verbunden mit den anderen. Deshalb kann er Macht teilen und weiß, sie wird nicht kleiner dabei. Er weiß um seine Bedeutung und kann sich deshalb selbst relativieren. Dietrich Bonhoeffer schrieb in seiner Zeit der Gefangenschaft in einem NS-Gefängnis, also auch einer Zeit von großer Erschütterung, innerlich und äußerlich, an seinen Freund von einer ganz ähnlichen Erfahrung. Er sagt, später erfuhr ich und erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr das eigene Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Man wird das eigene Leiden natürlich immer spüren und ernst nehmen müssen, aber dies geschieht eben nicht getrennt von der Notwendigkeit, von sich selbst wegzublicken auf Gott und damit immer auf andere Menschen. Sich auf andere hin zu öffnen, bringt eine Veränderung, wenn dieser Blick, wie Emmanuel Levinas es nennt, mich verändert. Umkehr heißt dann, und das ist mein letzter Punkt, bei sich selbst beginnen, aber nicht bei sich selbst stehen bleiben. Norbert Lammert, der frühere Bundestagspräsident, sagte kürzlich auch in einem Interview, die Kirchenkrise sei keine Glaubenskrise, sondern die erschreckende Erosion einer bedeutenden Institution, die sich selber wichtiger nimmt als ihren Auftrag. Die Kirche hat sich selbst über ihren Auftrag gestellt, so seine Diagnose, und sie wird bedeutungslos. Bedeutung war lange Jahre, vielleicht Jahrhunderte, verbunden mit politischer Herrschaft und Einflussnahme oder mit Pastoralmacht, also dem moralischen Einfluss auf die Gläubigen. Wir sehen, das ist gescheitert. Hier ist eine Neuausrichtung nötig, eine Klärung. Es ist nötig, eine Versuchung von sich zu weisen, nämlich die, bedeutsam zu sein. Es ist nämlich gut, wenn die Kirche bedeutungslos wird. Es ist nicht gut, wenn sie nichts mehr zu sagen hat. Sie ist paradoxerweise dann bei sich, wenn sie außer sich gerät, bei den Anliegen und Nöten der Menschen ist und sich diese zu eigen macht. Und viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das möchte ich hier nochmal explizit sagen, tun das täglich in den Beratungsstellen oder am Bahnhöfen, wo die Caritas, als ich neulich mit dem Zug ankam, geflüchtete Menschen in Empfang genommen hat. An vielen anderen Stellen. Sie verdienen Anerkennung, sie verdienen Bedeutung und sie verdienen geteilte Macht in der Kirche. Strukturen und Formen der Beteiligung, an der ein echtes Miteinander erfahrbar wird, auch das ist ein Teil der Umkehr von Kirche. Es ist also gut, mit der Umkehr bei sich selbst zu beginnen, aber nicht bei sich selbst stehen zu bleiben. Deshalb geht Jesus auch aus der Wüste hinaus und beginnt sein Wirken in Galiläa, mischt sich ein in die Sorgen und Nöte der Menschen, bekommt eine Stimme, erfährt Widerspruch und sammelt einen Kreis von Jüngern um sich, da er wohl verstanden hat, dass er sich nicht selbst genügt, dass er andere braucht, um wirksam zu sein. Selten war eine Zeit der Umkehr so nötig wie jetzt. Und diese Umkehr kann kein Zurück sein, sondern ist ein Aus sich heraus. Sie beginnt bei uns, selbst bleibt aber nicht dabei stehen. Ich weiß nicht, ob ich es tröstlich oder erschreckend finden soll. Die Wüste im heutigen Evangelium ist für Jesus kein Ort, wo alles gut ist. Wenig wird gesagt von Gottes Nähe oder Trost. Aber Gottes Geist bleibt wirksam, auch wo er nicht sichtbar ist. Die Wüste ist ein Ort, an dem sich klärt, was zählt. Und was zählt, ist, dass Sie und ich, unser Leben und Glauben, verbunden sind mit den Geschicken und gegenwärtigen Nöten unserer Zeit. Was zählt, sind nicht in sich verkrümmte, sondern offene Herzen. Diese Fastenzeit bietet einen Anstoß, Verkrümmtes anzusehen, zu entdecken, wo ich mich selbst isoliere, wo mein Verhaftetsein in einem falschen Zurück den Bedürfnissen nach Veränderungen gegensteht. Es ist heilsam, eigene Grenzen und Möglichkeiten neu auszuloten. In der Gewissheit, unbedingt von Gott anerkannt zu sein, ist es leicht, anderen Anerkennung zu geben. Und seien wir in diesem Gottesdienst in Gedanken und Gebeten, aber auch darüber hinaus mit offenen Herzen und tatkräftiger Initiative bei denen, die Hilfe brauchen, die am Krieg leiden, die an der Kirchenkrise leiden und die von der Pandemie besonders betroffen sind.